Gemeinschaft. Nachher werden wir Gelegenheit haben, noch eine längere Lobpreis-, Anbetungs-, Gebets-, Musikzeit zu erleben, wo auch diese Gemeinschaft mit Gott weitergeführt wird. Aber ich möchte gerne euch in dieser neuen Reihe Paradoxe so ein bisschen Einführung in dieses Thema Gemeinschaft. Wir haben ja gerade schon ganz, ganz Spannendes gehört. Zinzendorf, einer der großen Männer der Geistesgeschichte unseres Landes, Nikolaus Ludwig Reichsgraf und Graf zu Zinzendorf-Pottendorf, hat eine Gemeinschaft gegründet, die für die damalige Zeit völlig revolutionär war, weil nämlich Adlige und Bauern, Deutsche und Tschechen, Handwerker, Flüchtlinge, die gar nichts hatten, Leute auch dann später aus Westindien, also karibische Inseln, Leute aus Amerika, Indianer, Leute aus Grönland, Eskimos und, zusammen zu einer neuen, ganz intensiven Gemeinschaft wurden. Und das Ganze hatte einen Impuls in einer tiefen Jesuserfahrung von Nikolaus Zinzendorf. Und er hat eine Gemeinschaft gegründet, die heute noch die Welt beeinflusst. Eine der vielen Dinge, die aus dieser Gemeinschaft der Herrnhuter Brüdergemeinde entstanden ist, sind die sogenannten Losungen. Irgendwann hatte der Graf Zinzendorf die Idee, man könnte jeden Tag so eine Art Losungswort ausgeben und dann von Haus zu Haus gehen und sagen, das ist das Motto für diesen Tag. Und diese Losungen, die jetzt ausgelost werden jedes Jahr und begleiten Christen in vielen Kontinenten, mehrere Millionen Exemplare der Losungen werden jedes Jahr gedruckt. Und das ist eine der vielen Auswirkungen. Aber ich will jetzt nicht so viel sagen über Auswirkungen von Gemeinschaft, sondern über das Wesen von Gemeinschaft. Zinzendorf hat gesagt, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Das heißt auf Neudeutsch, wer nicht in Gemeinschaft lebt, ist für mich überhaupt kein Christ. Er sagt, Christentum ist nicht möglich, ohne in Gemeinschaft zu leben. Jeder braucht die Erfahrung der Gemeinschaft. Jede braucht diese Erfahrung von Nehmen und Geben. Wir brauchen sie, um überhaupt geistlich zu überleben. Wenn du meinst, dass du dein Christsein ganz alleine nur für dich leben kannst, dann irrst du. Auf Dauer wirst du es nicht durchhalten. Das ist wie bei dieser Kohle, der glühenden Kohle. Wenn du sie aus dem Kohlefeuer herausnimmst und alleine hinlegst, dann wird sie noch eine Zeit lang glühen, aber irgendwann wird die Kraft und wird die Wärme, die Hitze immer schwächer werden und irgendwann ist die Kohle dann aus. Sie hätte aber weiter geglüht, wenn sie in diesem Kohlefeuer geblieben wären. Du brauchst Gemeinschaft. Jeder Christ, jede Christin braucht Gemeinschaft. Die Frage ist aber, welche Form von Gemeinschaft? Vor 50 Jahren hätten sich vielleicht jetzt viele der jungen Frauen hier gefragt, soll ich Diakonisse werden? Es ist heute nicht mehr so. Vielleicht fragen sich manche junge Männer diese Frage. Nein, ich wollte nur gucken, Welche Form? Muss ich jetzt auch in die Jesusgemeinschaft eintreten, nur weil der Walter und die Eva da drin sind? Natürlich, sagt Eva. Oder muss ich Bruder werden oder Mönch, um dann in wahrer Gemeinschaft zu leben? Darüber sage ich gleich noch was, über die verschiedenen Formen der Gemeinschaft. Als gefragt wurde, wie lange man schon in der WG wohnt, habe ich mich auch gemeldet, weil ich jetzt im Herbst werden es 25 Jahre mit meiner Frau in einer WG wohne. Habe gedacht, die ganzen Themen der WG, wer trägt den Mülleimer raus, wer spült ab, die sind ja auch in der Ehe da. Ihr müsst ja nicht denken, dass das nur WG-Themen sind. Das sind ja grundlegende Lebensthemen. Ja, wer repariert die Lampe und schraubt die Birne ein und so weiter. Wer macht die Steuererklärung? In der Bibel finden wir viele grundlegende Aussagen über Gemeinschaft. Was ist eigentlich die christliche Gemeinschaft von Gott her gesehen? Gibt es nur diese eine Form, diese eine Art? Ich habe drei Punkte. Ganz klassisch. Erstens gemeinsam geistlich gesehen, zweitens gemeinsam praktisch erlebt und drittens Gemeinschaft und die Folgen für die Welt. Erstens Gemeinschaft geistlich gesehen. Die Bibel verwendet viele verschiedene Worte und Ausdrücke für diese Gemeinschaft der Christen. Sie sagt zum Beispiel, die Christen, das sind das Volk Gottes, wie damals das Volk Israel. Das Volk des alten Bundes, so ist auch das Volk des neuen Bundes ein Volk. Das drückt aus, dieses Bild, dass Menschen miteinander verbunden sind und dass sie Gott ganz besonders angehören, weil sie sein Volk sind. Wenn du Christin oder Christ bist, bist du ein Teil des Volkes Gottes. Gleichzeitig bedeutet es auch, es sind Menschen, die miteinander unterwegs sind, weil bei diesem Volk Gottes schwingt mit das wandernde Gottesvolk, die auf dem Weg sind aus der Sklaverei in das Land der Freiheit, das Gott ihnen versprochen hat. Und es ist ein Bild für die Größe. Die christliche Gemeinde ist nicht nur ein Club von ein paar Superheiligen, sondern es ist eine ganz große Volksbewegung. Ein Volk in den Völkern. Die frühen Christen nannten sich das Tertium Gens, das dritte Geschlecht neben Juden und Nichtjuden. Sammelt Gott ein ganz neues Volk, dieses dritte Geschlecht, dieses Menschengeschlecht von Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Eine riesige, unüberschaubare Schar von Menschen. Es ist ein Bild für die Größe und ein Bild dafür, dass Raum für jeden ist, weil in einem Volk ist auch hoffentlich Raum für jeden. Ein anderes Bild, das die Bibel benutzt, ist das Bild des Leib Christi, des Leibes Christi. Man kann auch sagen, ein bisschen anders ausgedrückt, des Körpers des Messias. Wenn du Christ bist, dann bist du ein Glied an Jesus Christus. Paulus sagt das an verschiedenen Stellen. Er sagt, das ist so wie mit dem Ohr und dem Auge und den Füßen und mit den Händen. Und du musst nicht sein, wenn du eine Hand bist, musst du kein Fuß werden. Wenn du ein Auge bist, musst du kein Ohr sein. Als Ohr solltest du das Auge nicht verachten, weil es nicht hören kann. Als Auge solltest du das Ohr nicht verachten, weil es nicht sehen kann, sondern du bist Teil von einem Organismus und dieser Organismus lebt zusammen und dieser Organismus ist aufeinander angewiesen. Sein Bild darauf auch, dass wir nicht nur, dass wir verbunden sind, sondern dass wir ein Teil von Christus sind und dass, wenn wir in die Welt hineingehen als sein Körper, als sein Leib, dass Jesus in uns kommt. Die Kommunität Gnadental, Jesusbruderschaft, mit der wir viel Kontakt haben, die sagen manchmal am Ende ihrer Versammlung, ihrer Gottesdienste, wohin wir jetzt auch gehen, dahin geht auch der Herr. Und das ist irgendwie dieses Bewusstsein, ich bin, du bist ein Glied am Leibe Christi, wenn du kommst, kommt Jesus. Jesus ist da, wo du bist, weil du ein Teil seines Körpers bist. Es gibt dir eine ganz große Würde, eine ganz große Identität, eine ganz große geistliche Autorität. Aber es ist auch dieses Bild des aufeinander Angewiesenseins. Du bist nicht der ganze Körper, du bist nur ein Teil. Ein anderes Bild, das die Bibel für die christliche Gemeinschaft gebraucht, ist das Bild der Braut. Ein bisschen seltsames Bild. Wir wissen heute fast schon gar nicht mehr, was eine Braut ist, im echten Sinne. Dies ist ein Bild, das spricht davon, dass es Liebe ist und Zugehörigkeit, aber dass es auch Warten ist. Weil die Braut ist noch nicht die Ehefrau. Es ist noch etwas versprochen, was noch nicht erfüllt ist. Es ist ein erstes Jahr gesprochen, aber es ist noch nicht das endgültige Jahr gesprochen. Und im Hintergrund sind auch die jüdischen Hochzeitsgebräuche, dass die Braut wartet, dass der Bräutigam in einem Zug in der Nacht dann kommt von dem Nachbardorf zum Beispiel zu ihrem Haus und sie abholt. Die Braut ist ein Bild davon, dass Christen ausgerichtet sind auf Jesus Christus und dass sie ihn erwarten, dass sie auch seine Wiederkunft erwarten. Und so gibt es viele Bilder in der Bibel, der Tempel Gottes. Als christliche Gemeinde sind wir der Tempel Gottes, da wo die Anwesenheit Gottes sich offenbart, da wo er gegenwärtig ist. Wir sind die Ekklesia, die herausgerufene Volksversammlung. Wir sind Könige und Priester und jetzt könnte man durch viele Bilder gehen. Alle diese Bilder drücken eine geistliche Wahrheit aus, nämlich dass die Gemeinde eine geistliche Größe ist. Sie hat ihren Ursprung in Gott, sie gehört ganz auf seine Seite. Sie ist ihm verpflichtet und sie ist mit seinem Geist begabt. Gemeinde bedeutet hier, indem ich das so sage, das Wort dasselbe wie Kirche, nämlich die Vollzahl aller, die zu Jesus Christus gehören. Keine Institution, die es auf der Welt gibt, ist deckungsgleich als Organisation mit dieser Gemeinde. Und da gibt es eben die Probleme, wenn irgendeine Gruppe, ein Teil dieses Christusleibes auf der Erde sagt, wir sind die eigentliche Gemeinde. Und wenn du nicht bei uns bist, dann bist du nicht in der richtigen Gemeinde. Das gibt's im Großen. Wir sind die Kirche und die anderen sind keine echten Kirchen. Das gibt's auch im Kleinen, dass Gemeinden das einander absprechen. Aber die Wahrheit ist, diese wirkliche Gemeinde Jesu findet sich in allen Konfessionen. In allen Konfessionen gibt es Menschen, die zu Jesus Christus gehören und leider muss man wahrscheinlich auch sagen, wahrscheinlich auch Menschen, die eigentlich gar nicht zu ihm gehören, die noch eingeladen sind, dazu zu gehören. Deshalb ist diese Gemeinde Jesu eine geistliche Größe, eine internationale Größe, eine Größe, die historisch durch die Jahrhunderte hindurchgeht. Sie ist wie ein Baum, der immer mehr wächst. Sie ist wie ein Organismus. Sie verzweigt sich, aber sie hat ihren Wurzel in Jesus und sie geht immer weiter und sie wird immer größer wachsen bis zu dem Tag, wo Jesus Christus wiederkommt. Ein Mensch kommt in diese Gemeinschaft hinein nur durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt, durch die Umkehr seines Lebens. So wie Jesus einmal sagt, wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann kannst du nicht das Reich Gottes sehen, wenn du nicht aus Wasser und aus Geist herausgeboren bist. Das ist eine geistliche Größe. Zweitens, Gemeinschaft praktisch erlebt. Das ist jetzt für euch vielleicht ein bisschen anfassbarer. Aber mir ist es wichtig, dass wir nicht nur über Formen reden, sondern dass wir über die geistliche Bedeutung reden. Damit du verstehst, wenn du in der christlichen Gemeinde bist, dann ist das ein ganz großes Geschenk. Dann ist das eine geistliche Realität. Du bist hineingetauft in den Leib Christi. Du gehörst unauflöslich zu Jesus Christus und zu seiner Gemeinde. Zweitens, Gemeinschaft praktisch erlebt. Wie übersetze ich das, was ich jetzt gesagt habe, eigentlich in unsere Wirklichkeit? Ich habe so ein paar Überzeugungen gewonnen, die in den letzten 30 Jahren, wo ich in christlicher Gemeinde gelebt habe, in Deutschland und weltweit. Die erste Überzeugung ist hier, die Formen wechseln, aber die Realität bleibt. Wenn ich überlege, in was für Gottesdiensten ich schon gewesen bin, das ist total irre. Ich erinnere mich, ich war in einem Kathedralengottesdienst in England. Die Kathedrale war dreimal so groß wie die. Es waren über 2000 Leute da. Die Hälfte waren Bischöfe oder Priester. Wir haben so einen Anbetungstanz gemacht. Das war in der Zeit, als es noch anmutig aussah, als ich Anbetungstänze machte. Und es war so feierlich, unglaublich. Und daneben eine andere Erfahrung, ein Gefängnishof im Sudan. Wir sitzen mit 4, 5 Leuten, Flüchtlingen aus dem Südsudan, total abgebrannt, total arm, ausgestoßen, gefangen, sitzen wir zusammen in einer kleinen Runde. Wir haben fast gar keine gemeinschaftliche Sprache. Und der eine betet ein Gebet auf Italienisch, was er von einem katholischen Pater gelernt hat. Das Vaterunser auf Italienisch, ein anderer betet in seiner Sprache Dinka. Ein dritter liest auf Englisch das Johannesevangelium vor. Gemeinsam singen wir ein arabisches Lied. Und auf einmal merken wir, hier in dieser Gruppe von 5, 6 Leuten, die im Sand saßen, es gab nur einen einzigen Stuhl. Da musste ich mich dann leider draufsetzen, weil ich der Ehrengast war. Ich konnte es nicht verhindern. Ich habe es 5-mal versucht. Auf einmal war da Gemeinde, weil Jesus in der Mitte war. Und diese beiden Bilder, dieser anglikanische Gottesdienst in der Kathedrale und dann diese kleine erbärmliche Schar da im Gefängnis im Sudan, im Wüstensand. Ich denke an viele Gottesdienste, die wir hier hatten. Wir sind ja jetzt schon seit fast 20 Jahren hier in der Pfarrkirche. Ich denke aber auch an einen Gottesdienst bei den Yali im Hochland von Irian Jaya, wo wir zusammen auf dem Boden in einer Grashütte saßen, wo wir zum Abendmahl Wasser und Süßkartoffeln zu uns nahmen, wo die Männer nur mit einer Peniskalebasse bekleidet waren. Wer das nicht weiß, kann es im Google nachgucken, was das ist. Und die Frauen mit einem kleinen vom eigenen Garten abgeschnittenen Grasrock bekleidet waren, wo man sagen würde, nach unserer noch Kultur in unserem Land, das ändert sich jetzt ja sehr stark unter dem FKK-Einfluss, aber war das relativ unbekleidet. Und dennoch, hier war authentische Gemeinde genauso, wie wenn wir jetzt hier mit Verstärkung und so weiter Gottesdienst feiern. Ich denke an eine Megakirche in den USA mit 20.000 Leuten. Ich denke an den Bruderhof in England. Ich denke an ein koptisches Kloster in Ägypten, wo die Mönche nachts beten die ganze Nacht durch. Ich weiß nicht, ob der mal im koptischen Kloster war. Eine ganz interessante Sache ist, an vielen Stellen haben sie so Griffe oben wie bei der U-Bahn, damit sie sich beim Beten festhalten und nicht umkippen. Ja, wenn sie die ganze Nacht durch beten, kann ja schon mal sein, dass du umkippst. Deswegen ist es gut, wenn du so einen Griff da oben hast. Ja, also ist auch sehr interessant. Ich denke an eine Untergrundkirche in Marokko, wo wir uns mal versammelt haben, heimlich, damit es ja keiner merkt. Ich denke an einen Kneipengottesdienst der Jesus Freaks, wo du out warst, wenn du nicht mindestens schon 3 Liter Bier intus hattest. Das war früher, die Freaks haben sich geändert. Okay, also ich denke an viele verschiedene Formen von Gottesdiensten. Und jetzt muss man sagen, es gibt nicht die eine Form, die eine geheiligte Liturgie, alle Männer auf der einen Seite, alle Frauen auf der anderen Seite, sondern es gibt immer nur kulturelle Anpassungen. Es gibt immer nur den Versuch, diese große Größe geistliche Gemeinschaft hineinzupflanzen in die jeweilige Kultur. Und die Kultur ist eben sehr unterschiedlich und sie ändert sich auch von Generation zu Generation. Das Problem ist, dass Gemeinden manchmal auf einer bestimmten Stufe kulturell stehen bleiben. Irgendwo, wo sie mal ihr Wachstum erlebt haben, wo sie vielleicht Erfolg hatten, diese Formen werden heilig gesprochen. Das kann uns übrigens auch passieren. Ich erinnere mich an einen Gottesdienst in der Schweiz, wo wir zu Gast waren und ich gemerkt habe, ich tauche, wenn ich in diesen Gottesdienst eintauche, das war in den 90er Jahren, in die 50er Jahre ein. Die Leute sahen alle aus, so wie meine Eltern in 50er Jahren ausgesehen haben. Ja? Die Kleidung war 40 Jahre hinter der Zeit. Jetzt ist das nicht schlimm. Die kommen auch in den Himmel mit altmodischer Kleidung. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist nur, dass die nicht mehr für ihre Kultur von Bedeutung sind. Weil wenn sich jemand bekehrt, bei denen muss er sich nicht nur zu Jesus bekehren, sondern auch zu einem bestimmten Kleidungsstil. Und so viele Retro-Läden gibt es gar nicht. Ja, dass du das immer überall findest, ne? Ich erinnere mich an einen Gottesdienst in Wales. In Wales gab es mal eine Erweckung und vor 100 Jahren und anscheinend, da wurde sehr viel gebetet und irgendwie sagte einer auf einmal, lass uns beten und ich hörte überall, ich denke, was ist denn das jetzt los? Der hatte nur gesagt, wir sollen beten. Auf einmal fingen alle an zu schnalzen, ja, weil wenn man betet, schnalzt man irgendwie so. Das war wohl mal, irgendeiner hat das eingeführt, der besonders bewegt war und irgendwie war das für mich. Eine andere Eigenart war, alle Frauen hatten große Hüte, wie in Ascot bei dem Pferderennen. Gut, es ist ja auch nicht schlimm. Aber du hast das Gefühl, wenn du in manche russlanddeutschen Gemeinden gehst, dann muss beim Beten geweint werden. Weil wenn du betest, weinst du. Ich sage da überhaupt jetzt nichts gegen. Ich will nur sagen, es gibt so viele kulturelle Formen. Und wenn du in CT gehst, musst du aufstehen beim Singen. Ja? Tut mir leid, sonst bist du kein echter Christ. Ja, genau. Aber das Eigentliche ist, es ist ja immer Übersetzungsarbeit. Die geistliche Größe, wir sind Gemeinde des Christus, muss übersetzt werden in jede Kultur. Und wenn wir das verpassen, dass wir mit der Kultur uns weiterentwickeln, nicht im Kern, was wir sind, aber in der Form, dann werden wir irgendwann zu einem antiken Ausstellungsstück. Ausstückungsstell gibt's nicht, Ausstellungsstück. Ja, dann werden wir zu einem Museum. Dann wird die Jesu-Kirche Jesu Christi zu einem Museum. Und leider, leider, leider sind manche unserer Kirchen in Deutschland wirklich inzwischen nur noch Museen. Wir haben die Kirchenmusik des 16. Jahrhunderts, ist ja wunderbar. Ich habe selbst auch lange Orgel gespielt. Es ist auch für bestimmte Lebenslagen gut. Aber wir merken doch, dass manche Bevölkerungsgruppen damit nichts anfangen können. Genau das gleiche Urteil gilt für uns auch hier. Auch das, was wir tun, ist auch nur für eine kulturelle, bestimmte Gruppe überhaupt sinnvoll und genießbar. Deshalb muss Gemeinde sich immer wieder darum bemühen, Herr, hilf uns so, wie du dich inkarniert hast, wie du Mensch geworden bist. So lass auch uns inkarnieren in die Kultur hinein. Und auch der CT, ich sage es jetzt zum vierten Mal, glaube ich, in dieser Predigt, auch der CT muss das immer wieder tun. Wenn wir in 10 Jahren noch genau das Gleiche tun, wie das wir auch wenn wir heute tun, dann kann das Treue sein, es kann auch weise sein, weil man soll gewinnende Pferde nicht abspannen. Aber es kann auch sein, dass wir längst hinter unserer Zeit sind und wir merken das gar nicht mehr. Weil wir immer noch die gleichen Dinge tun, wie wir sie mal gut gefunden haben. Die Formen wechseln, sie müssen wechseln, aber die Realität bleibt. Das Wesentliche ist ja, was läuft geistlich? Ist Liebe da? Ist Wahrheit da? Ist Barmherzigkeit da? Ist Hingabe und Einsatz da? Ist Gottesfurcht da? Ist Jesus im Zentrum? Und die Frage, ist die Form ein angemessener Ausdruck des Inhalts? Ich komme wahrscheinlich nicht zu meinem dritten Punkt, aber meinen zweiten Punkt will ich noch zu Ende führen. Wir sehen in der Bibel für christliche Gemeinde 2 Grundformen. Das findet ihr in Apostelgeschichte 2, Vers 46. Dieser Vers. Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Die erste Gemeinde hatte 2 Formen der Versammlung. Die große Versammlung im Tempel und die kleine Versammlung im Haus. Sie waren täglich im Tempel und sie waren in den Häusern. Die große Versammlung mit Lehre, mit Lobpreis, mit Gebet, so wie wir es hier jetzt haben, ein Gottesdienst und die kleinen Treffen mit dem Teilen des Lebens, wo wir miteinander das Brot brechen, wo wir unser Leben teilen, das gehört zusammen. Und ich bin überzeugt, du brauchst beides, um geistlich zu wachsen. Du brauchst die Großgruppe und du brauchst die Kleingruppe. Im Christushof haben wir zurzeit knapp 40 Hauskreise. Das sind verbindliche Kleingruppen. Da kann man miteinander essen, einander praktisch helfen beim Tapezieren, füreinander beten, miteinander diskutieren, miteinander in unserem Grunddokument in der Bibel lesen. Und wir haben auch große Gottesdienste. Und ich möchte einmal sagen, sie sind eigentlich genauso verbindlich. Weil wenn du ein Christ bist, der immer nur in seiner kleinen Gruppe lebt und nie in die große Gemeinschaft hineingeht, dann wärst du irgendwann einäugig, geistlich gesprochen. In den großen Gottesdiensten kann man gemeinsam beten, man kann gemeinsam auf Gottes Wort hören, gemeinsam Gott anbeten. Man kann einander wahrnehmen, so wie wir es vorhin getan haben, indem man miteinander redet. Man kann, so wie es oft in Gottesdiensten ist, dem anderen Gottes Frieden wünschen. Die einfachste Form der Gemeinschaft ist das Grüßen. Ja, Hallo sagen. Ich bin manchmal erschrocken, dass du in christlichen Kreisen es erleben kannst, dass du jemandem ins Gesicht schaust, guten Tag sagst und der nicht zurück guten Tag sagt. Der guckt dich an, als hättest du ihn irgendwie geschlagen oder was. Oder als würdest du gar nicht existieren. Aber ich finde, wenn wir schon von Gemeinschaft reden, dann müssen wir doch mindestens die Höflichkeit des Grüßens als unterste Stufe quasi entwickeln. Der Friede des Herrn sei mit dir und auch mit dir. Guten Abend, wie geht's? Ja, gut, dir hoffentlich auch. Muss nicht immer so oberflächlich sein. Aber das Mindeste ist doch, dass wir einander in die Augen schauen und sagen, du bist da. Ich habe heute die Freude gehabt, 2 neue Leute kennenzulernen. Der eine heißt Tobias, der andere heißt Philipp. Hat mich gefreut, neue Leute kennenzulernen, zu grüßen. Haben jetzt noch keine Lebensgemeinschaft gebildet. Aber wir haben wenigstens einander kennengelernt. Das fand ich schon mal ganz nett. Diese christliche Gemeinschaft praktisch braucht die Großgruppe und braucht die Kleingruppe und sie braucht die Orientierung nach außen. Sie braucht einen Teil, dass sie ein Teil von Gottes Sendung in die Welt ist. Wir versuchen das im Christushof auf vielen Ebenen. Eine zum Beispiel ist der Richtsberg, wo wir Kinderclub haben und Teensclub und übrigens brauchen wir gerade bei dem Teensclub und auch beim Kinderclub immer wieder Mitarbeiter. Eine christliche Gemeinde, die sich nur auf sich selbst beschränkt, der fehlt etwas Wesentliches. Wir brauchen auch die Außenorientierung, die Sendung. Die Außenorientierung, die Sendung deines Lebens erlebst du jeden Tag, wenn du an der Arbeit bist, wenn du in der Schule bist, wenn du an der Uni bist. Aber wir brauchen auch diese kleinen Gruppen, die Hauskreise, Zweierschaften, Arbeitsteams, Gebetskreise, kommunitären Zellen, Hausgemeinschaften. Und wir brauchen das Große. Und wir brauchen die Außenorientierung. Jetzt ganz schnell zum Ende. Die Folgen für die Welt sind immens. Wenn christliche Gemeinde wirklich das ist, was sie sein soll. Eine christliche Gemeinde, die überhaupt keine Außenwirkung mehr hat, da ist irgendwas faul. Wenn du aber mit Menschen verbindlich lebst, in einer Gemeinde, in einer großen Gemeinde, in den Gottesdiensten und in verbindlicher Gemeinschaft, welche Form sie auch immer annimmt, sei es eine Zweierschaft, sei es eine Lebensgemeinschaft, was auch immer, sei es ein Hauskreis, sei es ein Gebetskreis, egal wie. Und wenn ihr dann nach außen geht, wenn du dann dein Christsein nach außen fließen lässt, dann wird das eine Auswirkung in dieser Welt haben. Und das ist so wichtig, weil die christliche Gemeinde nicht für sich selbst existiert, sondern zuerst einmal für den Herrn, der sie überhaupt geschaffen hat. Zweitens dann für die Welt. So wie mein Vater mich gesendet hat, so sende ich euch in die Welt, sagt Jesus. Und dann drittens auch zur eigenen Auferbauung. Wir werden jetzt, ihr könnt schon mal euch langsam nach vorne bewegen, eine Anbetungszeit haben. Und in dieser Anbetungszeit möchte ich mit euch ein kleines Experiment wagen. Und zwar, wir bieten ja immer Gebet hier vorne an, und das machen wir auch heute, dass wenn du ein Anliegen hast, sei es, dass du eine Krankheit hast, für die wir beten können, sei es, dass du vor einer Prüfung stehst, sei es, dass du irgendwo in einer Krise bist, sei es, dass du nur Gott danken kann, möchtest und sagen, danke, dass es mir so gut ist, geht und ich gerade eine Gehaltserhöhung bekommen habe. Egal was es ist, du bist eingeladen, nach vorne zu kommen und zu beten. Aber heute möchte ich auch Gemeinschaften einladen, als Gruppe nach vorne zu kommen, sich in einen Kreis zu stellen und füreinander zu danken und füreinander zu beten. Also wenn zum Beispiel Leute aus einem Hauskreis hier sind, ihr könnt als Hauskreis gleich nach vorne kommen, euch irgendwo hinstellen, oder wenn ihr ein Ehepaar seid und sagt, wir haben schon so lange nicht mehr füreinander gedankt, geht doch nach vorne, stellt euch zu zweit in einen Kreis und betet miteinander. Ja, das ist ja auch eine Möglichkeit. Wie auch immer, du kannst dich auch allein in einen Kreis stellen, wenn du möchtest. Der Nico arrangiert der Sarah das hier. Also ich lade euch jetzt ein. Wir werden uns jetzt eine Zeit noch nehmen, so etwa 20 Minuten für eine Anbetungszeit. Und in dieser Zeit seid ihr eingeladen, nach vorne zu kommen, alleine. Es werden auch einige Mitarbeiter einfach da sein und an der Seite stehen, rechts und links. Und für euch, einfach wenn ihr ein persönliches Anliegen habt. Aber habt auch Mut, heute mal was anderes zu machen. Kommt als Kreis, kommt als Gemeinschaft oder als Jugendkreis. Stellt euch hier irgendwo auf, ist viel Platz. Betet miteinander und betet füreinander. Jetzt ist das Singmikro eingeschaltet. Ich bete noch. Jesus, wir danken dir für... Irgendwas passiert hier. Moderationsmeld. Jesus, ich danke dir jetzt für diesen Abend, für die vielen Leute, die hier sind, die zu dir gehören, zu deiner Gemeinde. Christinnen und Christen, Volk Gottes, Braut Christi, Leib des Herrn, Tempel des Heiligen Geistes, Könige und Priester, Menschen, die mit dir unterwegs sind. Wir danken dir für diese geistliche Realität. Und danke für die Vielfalt der Formen der Gemeinschaft, von dem Stuhlkreis oder dem Hauskreis Klappstuhl oder wie er vorhin hieß, zum Jugendkreis bis zu kommunitären Gruppen, die hier sind, Herr, und viele andere Formen, Zweierschaften, Menschen, die zueinander gehören, auch die Gemeinschaft der Ehe. Wir danken dir dafür. Und hilf uns doch, dass wir die ganze Fülle deiner Gemeinde wahrnehmen, dass wir uns hineinpflanzen, dass wir, so wie die ersten Christen, zusammen sind im Tempel, in der großen Gruppe, und auch im kleinen Bereich. Und dass dann unser Leben eine Auswirkung hat nach außen. Darum bitten wir dich, Herr, in Jesu Namen. Amen.